Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub hinter mir. Eine der schönsten Zeiten im Jahr, wie man sagt. Ich habe es auch genossen. Aber es ist auch schön, die Zeit wieder hier zu sein. In meinem Urlaub, das ist ja immer sehr unterschiedlich, was man so alles machen kann. Man kann sich entspannen, einfach nur in die Sonne liegen, wenn sie da ist. Man kann lesen, man kann Sport treiben, man kann wandern. Urlaube schauen doch immer irgendwie anders aus. Zumindest von uns allen unterschiedlich. Manche brauchen nur den Pool und manche brauchen einfach den Berg, dass man rauf geht und je nachdem. Jeder von uns hat, denke ich mal, eine andere Vorstellung von Urlaub. Oder verbringt ihn auch anders, je nach Situation. Eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, ist scheinbar die Erfahrung, die ein Großteil der Urlauber immer wieder machen. Denn wenn ein Urlaub wirklich klasse ist und wenn sie dann zurückkommt und man fragt, na, wie war der Urlaub, ist oftmals die Antwort sehr, sehr ähnlich. Schön, aber zu kurz. Ja, ein schöner Urlaub ist meistens zu kurz. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was ist jetzt die ideale Länge für einen Urlaub? Wie lang sollte ein Urlaub sein? Und der Gedanke ist mir eigentlich gekommen, weil ich auch mit meiner Frau mich unterhalten habe und hat gesagt, ja, was machen wir? Wie denkst du? Meistens ist ja dann mit Ende des Urlaubs auch wieder der Beginn der Arbeitswoche verbunden. Und auch ich habe ein paar Gespräche geführt, auch mit Freunden und sowas. Und einige so, ja, die jetzt im Alter zwischen 55 und 60 Jahren sind, die haben mir erklärt, ja, eigentlich wäre es schön langsam Zeit, mal aus der Arbeitswelt rauszusteigen und nichts mehr zu tun. Also Urlaub für immer bis zum Schluss. Oder das sagt, ja, zumindest was anderes machen. Manche sind auch unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation oder was sie machen. Sie wollen einfach was anderes machen. Und dann kennt ihr dieses Gefühl, das auch schon von einer britischen Band besungen wurde immer wieder. Vor allem das nach einem Samstag oder Sonntag Auftritt. Dieses Lied I Don't Like Mondays. Ich mag diesen Montag nicht. Und warum wollen wir ihn nicht? Weil angeblich der Alltag wieder beginnt. Dasselbe Trott, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Manche hört es da Freitagnachmittag schon auf, dann ist Wochenende. Aber je nachdem. Woran liegt das? Scheinbar an der Arbeit, oder? Scheinbar ist die Arbeit ein Übel, dem es möglichst schnell zu entrinnen gilt. Dies zeigen sich gewisse Forderungen nach kürzerer Arbeitszeit, früheren Rentenbeginn oder auch mehr Freizeit. Man erkennt dadurch schon auch eine gewisse Motivationslosigkeit oder Gleichgültigkeit, die einen dazu bewegt, gerade mal das Nötigste zu tun. So viel, wie es geht, aber auch nicht mehr. Man will ja das Leben auch genießen. Und dieser Genuss des Lebens, das wird oftmals herausgenommen aus der Zeit der Arbeit. Und das möchte ich jetzt nicht nur behaupten bei den bezahlten Tätigkeiten oder dort begrenzen, sondern schließe auch in viele Zahl der Dienste, Tätigkeiten in der Familie, Nachbarschaft, Gesellschaft oder auch in der Gemeinde mit ein, Dienste, die nicht entlohnt werden. Oftmals wird es einem zu viel. Ich denke, Arbeit ist weit mehr als nur einem erlernten oder ausgeübten Beruf nachzugehen. Aber ich glaube, dass in der Bibel Arbeit einen weit anderen Stellenwert hat, als nur eine Tätigkeit zu machen oder einer Tätigkeit nachzugehen, um seine Existenzgrundlage bedienen zu können. Ich denke, dass bei der Arbeit, wie es die Bibel versteht, durchaus was anderes ist, als nur Geld zu verdienen. Gleich am Anfang der Bibel sehen wir, dass Gott eigentlich selber ein Arbeiter ist. Gott ist ein Arbeiter. Und wie sagt man es im Schwäbischen, was ist Arbeiten? Schaffer. Gott ist ein Schaffer, also ein Erschaffer. Und das sehen wir gleich im ersten Vers der Bibel, im 1. Mose 1, wenn wir sagen, oder wenn wir lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So lauten die ersten Worte der Bibel, das alles, bevor überhaupt das Menschen gab. Gott ist aktiv und macht die Erde aus dem Nichts und wegen Nichts. Es kommt aus seinem göttlichen Antrieb heraus. Er wollte schaffen. Kleine Nebenbemerkung, vielleicht hätte er sich einigen Ärger erspart, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber er ist ein Schaffer und er will kreativ sein und er will was tun. Im 1. Mose 1, Vers 31, so gehen wir weiter, schauen wir, was er dann geschaffen hat nach den 6 Tagen und was es darum geht. Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte. Es war alles gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der 6. Tag. Gott schaut auf die Welt. Er schaut auf die Berge, er schaut auf die Seen, er schaut auf die Tiere, auf die Vielfalt der Pflanzenwelt, die Vielzahl der Tiere und er entwickelte immer weiter. Er hat nicht nur einen Baum gemacht, sondern er machte unzählig viele Bäume und ich genieße es immer so und mir wird es mehr und mehr bewusst, was für eine Größe Gottes Schöpfung hat. Und immer wieder kommt bei mir das Lied in den Sinn, oh großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast durch dein Allmachtwort, was für eine geniale Sache das ist. Und er schaut auf das, manchmal sage ich auch, es ist einfach perfekt. Es ist gigantisch. Genauso wie vielleicht ein Chirurg seine gelungene Operation anschaut, wie ein Schreiner sein gelungenes Möbelwerk anschaut, wie eine Schneiderin ihr Dirndl anschaut, das sie so sauber gemacht hat und fertiggestellt hat, oder eine Koch oder Köchin am Ende eines Arbeitsprozesses zufrieden ihre Speisen genießen kann. So sagt sie, ja, es ist gut. So blickt Gott auf seine Schöpfung. Und er freut sich daran. Einschließlich oder vor allem wegen den Menschen, die er als Krönung seines Schaffens erschaffen hat. Es ist alles sehr gut gelungen. Jetzt habe ich noch eine Bibelstelle. Es sind ein paar Bibelstellen diesmal und sie decken sich nicht ganz mit meinen, weil wir haben ja die Luther-Übersetzung, ich habe die neue Genfer Übersetzung. Aber ich denke, der Inhalt wird euch trotzdem alles sagen. Und zwar aus 2. Mose 1, gleich am Anfang. Himmel und Erde mit all ihrer Vielfalt waren vollendet. Am 7. Tag war Gottes Werk abgeschlossen und er ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete den 7. Tag und er erklärte ihn für heilig, denn an diesem Tag ruhte er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Ich denke nicht, dass es so ist, dass Gott die Arbeit erfunden hat, um den Menschen zu geißeln oder zu quälen, sondern Gott ist selbst der erste Arbeiter. Arbeit ist, so gesehen, ein göttlicher Ursprung. Arbeit gehört zum Leben, das Gott geschaffen hat. Dies verdeutlicht sich in seiner Anweisung, die wir im 1. Mose 2, 15 nachlesen können. Eine Anweisung, die noch vor dem Sündenfall, also vor der Vertreibung aus dem Paradies, an uns gegeben wurde, beziehungsweise damals an Adam und Eva. Im Vers 15, da heißt es, 1. Mose 2, Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Hier heißt es, ihm bebauten und bewahrte. Gott nimmt die Menschen in die Verantwortung seines Schaffens mit hinein. Er beteiligt uns damit an seinem Werk. Und irgendwie scheint es in uns verwurzelt zu sein, auch das Schaffen. So wie ein kleines Mädchen, ich denke mal an meine kleinen Mädchen, als sie noch klein waren, ein kleines Mädchen unbedingt bei der Mutter beim Kochen helfen will oder umrühren will, irgendwas machen, nicht nur zuschauen. Ich erinnere mich auch an meine Kindheit, da war ich ganz scharf drauf, Rasen zu mähen. Obwohl ich kaum gehen konnte und erst recht nicht dieses Gerät schieben. Aber ich wollte Rasen mähen. Das war so in mir drin. Ich habe das gesehen und mein Vater oder meine älteren Geschwister haben Rasen mäht und ich wollte das auch mal machen. Ich gebe zu, der Drang und die Freude daran, Rasen zu mähen, der ist schon verschwunden. Also ist nicht mehr ganz so stark und ausgeprägt. Aber wahrscheinlich mit meiner Kindheit verloren gegangen. Und trotzdem tue ich es mehr oder weniger immer wieder. Weil der Garten danach einfach schöner und ordentlicher ausschaut. So ähnlich wie ein Garten zu bearbeiten und schützen. Gehört mit dazu. Etwas schaffen und erschaffen. Irgendwie ist es uns von Gott in die Wiege gelegt worden. Schauen wir auf Kinder im Vorschulalter. Wir haben ja ein paar Eltern da. Wenn man denen einen Baukasten gibt oder eine Lego-Box oder Duplo-Box hinstellt, sie beginnen damit, irgendwas aufeinander zu stecken. Und sie wollen was bauen. Oder wenn man ein Blatt Papier und Buntstifte hintut, dauert es nicht lang und sie beginnen zu zeichnen. Sie wollen was schaffen, sie wollen was machen. Bauen und bewahren, so ist Gottes Aufgabe für uns. Und ja, vielleicht bezieht auch Gott uns darauf mit ein und hat gesagt, ja, ich gebe euch auch so eine Lego-Box und vielleicht baut's mal ein Haus oder baut's mal eine Brücke oder baut's mal ein Bereich, wir sind in einem aktiven Handeln mit drinnen. Soweit wäre ja alles in Ordnung. Wäre da nicht diese Dummheit passiert? Ich spreche von dem Sündenfall, in dem die Menschen Adam und auch Eva von dem verbotenen Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Jedenfalls haben sie sich aufgelehnt gegen die Anweisung Gottes. Ausgerechnet von dieser Frucht konnten sie nicht ihre Finger lassen. Das alles hatte eine Konsequenz, die auch wir heute noch zu tragen haben. Nicht nur Adam und Eva. Und wir spüren sie auch noch. 1. Mose 3, 17 bis 19. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein, trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest, denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Auf einmal war Arbeit nicht nur kreativ, sondern Arbeit wurde zu einer schweißtreibenden Plage. Arbeit war nicht mehr würdevoll, sondern eher erniedrigend. Sie war nicht mehr nur inspirierend, mach mal ein bisschen, und zermürbend, sondern auch, sie wurde kräftezehrend. Arbeit war nicht mehr länger einfach nur Lust, sondern nun durch auch schwere Last. Und das ein Leben lang. Für viele hat sich das auch nicht geändert. Sowas. Danke, Adam und Eva. Aber ich bin mir sicher, hätten sie nicht von der Frucht gegessen, spätestens ich wäre vielleicht dazu versucht gewesen. Gott sprach also, von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Das ist Fakt. Aber trotz allem ist Gott eins wichtig. Unser Leben soll nicht ausschließlich aus Arbeit bestehen. Es soll auch die nötigen Ruhezeiten eingehalten werden. Der Sabbat, der Ruhetag, wird für sein Volk, dessen Gott und oberste Regierung er sein will, gesetzlich festgeschrieben. Er heiligt den Tag. Einen Tag in der Woche ist Ruhe angesagt. Dann darf es die nächsten Tage mit Kraft und Elan weitergehen. Zudem wurde noch eine Anzahl von Feiertagen und Wochen von Gott eingesetzt, die dazu dienen, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Nämlich, sich immer wieder bewusst zu werden, wie gütig und gnädig Gott uns gegenübersteht. Auch unserer Arbeit gegenübersteht. Dazu sollen wir uns auch daran erinnern, dass all unsere Mühen, Plagen und Arbeit nur durch ihn gelingt und zum Segen für mich, aber auch für andere wird. So was haben wir auch letzten Sonntag im Erntedank gefeiert. Dass unsere Mühen, dass unsere Arbeit, was wir haben, dass wir das nicht selbst geschaffen haben, dass wir uns von Gott gebrauchen haben lassen und er es gesegnet hat. Durch solche Feiertage sollen wir erinnert werden, dass Arbeit nicht alles ist. Zudem sollen wir dadurch trotz aller Mühen und Anstrengungen immer wieder zur Dankbarkeit und zur Freude geführt werden. Wie bereits erwähnt, tragen wir die Konsequenz des Aufstandes der beiden Urmenschen gegenüber Gott. Bis heute, und das ist auch in unserem Alltag heutzutage noch spürbar. Dennoch gehört Arbeit zum Menschsein dazu. Und nicht die Arbeit ist der Fluch, sondern die Disteln, die Widrigkeiten. Arbeit ist ein wesentlicher Teil des Lebens, der auch unter Gottes Segen steht. Daher denke ich, es ist vielleicht nicht ganz richtig, wenn wir von Work-Life-Balance sprechen, als ob die Arbeit gegenüber dem Leben steht, als ob wir da immer nach Ausgleich suchen müssen. Es ist nicht kontra Arbeit und Leben. Und dass wir uns da um eine Ausgewogenheit bemühen müssen. Ich denke, Arbeit ist nicht der Gegenspieler des Lebens, das ist Geld in Balance zu halten, sondern es ist wichtiger Bestandteil des Lebens. So sind drei Sachen wichtig. Arbeit, Ruhe und Feste oder Feiern, wie es dann heißt. Arbeit, Ruhe und Feste, dieses Dreieck bildet unser Leben, das es gilt in Balance zu halten, diese drei Sachen. Alle diese drei Dinge gehören nach Gottes Vorstellung zusammen und sind Bestandteil unseres Lebens. Da wird nichts ausgeklammert. Für mich persönlich wäre es fatal, wenn ich in die Arbeit gehe und versuche, die Stunden irgendwie rumzubringen und mit Feierabend beginnt dann das Leben. Das macht für mich keinen Sinn. Mein Leben beginnt nicht nach der Arbeit, sondern schon davor und während der Arbeit. Die Work-Life-Balance-Vorstellung ist für mich ebenso kritisch, wie wenn wir anfangen, zwischen geistlichen und weltlichen Berufen zu unterscheiden. Dass mehr oder weniger Sinn macht. Jetzt kommt eine sehr provokante Aussage. Ich behaupte, der Beruf des Pastors ist genauso weltlich wie der Beruf einer Schneiderin oder eines Kaminkehrers. Ebenso ist der Beruf einer Bankkauffrau genauso geistlich wie der Beruf eines Bischofs. Warum? Weil Gottes Geist ist doch nicht an bestimmte Aufgaben geknüpft, sondern an die Person. Noch eine Erklärung, wie ich zu dieser Aussage komme. Als ich mich gestern auf die Predigt vorbereitete, geistliche Arbeit, habe ich mich vor den Computer gesetzt, habe mich in mein Büro zurückgezogen und habe an der Predigt gearbeitet. In der Zwischenzeit ging draußen der Staubsauger. Meine Frau hat gebügelt. Sie hat mir noch ein Mittagessen gekocht und hat geputzt. Weltliche Arbeit. War es weniger wert? War es geistlicher meine Arbeit als ihre Arbeit, indem sie mir den Freiraum gegeben hat, daran zu arbeiten, zu tun, mich auf die Predigt vorzubereiten? Genauso wichtig. Die Tätigkeit von ihr war genauso wichtig wie meine. Und so denke ich, geht es auch in unserer Arbeitswelt. Wenn wir arbeiten, können wir auch mit unserer Arbeit andere unterstützen, die scheinbar geistliche Arbeit zu machen. Ich denke, vor Gott ist keiner der Arbeiten höher oder niedriger bewertet. Ein Elektriker, der an Jesus glaubt, installiert mit dem Heiligen Geist Hauselektronik. Genauso wie ein Gemeindeleiter mit einem Heiligen Geist seine Gemeinde segnet. Dies geht für mich zumindest aus der Aussage von Paulus hervor, die im Kolosser 3 steht. Wir haben Kolosser 3, die Verse 15 bis 17. Da steht es wie folgt. Der Friede, der von Jesus kommt, regiert eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und vom Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Zwischenbemerkung. Dies ist nicht ausschließlich für den Sonntag gedacht. Und dann, Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Du bist von Jesus in deinem Beruf beauftragt. In seinem Auftrag bist du Schreiner, Hausfrau, Lehrer, Mechaniker, Schneiderin, Bauarbeiter, Musiker, Sekretärin, Krankenschwester oder Pilot. Gott gebraucht uns Menschen, wo immer wir sind, und er hat auch einen Platz für dich bestimmt, in dem du als Segen für deine Mitmenschen werden kannst und sollst, auch am Arbeitsplatz. Gott verfolgt dabei ein Ziel, dass wir unsere Gaben entsprechend von ihm einsetzen lassen. Bei aller Arbeit ob sie bezahlt oder ehrenamtlich geschieht, bringen wir die Gaben ein, die Gott uns gegeben hat. Damit meine ich erstmal natürlich unsere natürlichen Gaben, die uns vielleicht schon in die Wiege gelegt wurden oder die wir uns im Laufe der Zeit angeeignet haben oder sich herauskristallisiert haben, aber ebenso die geistlichen Gaben, die Gott bzw. der Heilige Geist dir gegeben hat, damit seine Gemeinde gebaut wird. Und der Arbeitsplatz zum Bau der Gemeinde ist nicht nur hier auf diesen Raum beschränkt. Er ist auch draußen in meinem Alltag. Das muss nicht nur bei der Arbeit sein, aber es kann auch bei der Arbeit sein. Gottes Geschenk gehen unserem Einsatz immer voraus. Also wir sollen aktiv werden. Keiner muss sich um etwas bemühen, anstrengen oder auf sich aufmerksam machen auf sich, um beschenkt zu werden. Dieses Gottesgeschenk der Gabe ist die Grundlage für die Beauftragung unserer Arbeit. Somit quasi unser Handwerkzeug, das uns zur Verfügung gestellt wird. Alle Arbeiten, die wir tun, sei es bezahlt oder ehrenamtlich, sollen dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Sei es beim Wechseln des Windeln, genauso wie bei dem Wechseln der Scheiben am Auto. Sei es beim Schneiden der Haare, genauso wie beim Schneiden des Rasens. Bei allem unserem Tun in unserem Alltag geht es in erster Linie um mein Sein, was ich bin, und nicht um mein Tun. Zuerst bin ich Christ mit Haut und Haaren, 24 Stunden. Das ist meine Identität. Meine Arbeit ist mein Auftrag, den ich in seinem Sinn, in seinem Namen und auf seine Art erledigen soll. Alles, was er tut. Sicherlich an meinem Arbeitsblatt arbeite ich oft für meinen Arbeitgeber oder als Selbstständiger für meinen Auftraggeber, aber zuallererstes sollte ich Gott dienen. Ihm gehöre ich an jedem Tag. Daher achten wir darauf, ob am Sonntag im Gottesdienst oder am Montag, Dienstag oder einem anderen Werktag, ob ich in der Freizeit oder bei der Arbeit bin. Alles, was ihr tut, im Namen Jesu Christi. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Damit wir zum Segen für unsere Mitmenschen werden können. Das wünsche ich uns. Und mir hat es geholfen, morgen etwas fröhlicher in die Arbeit zu gehen nach meinem Urlaub. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und dass wir uns nichts von dir erarbeiten müssen, sondern dass deine Gnade umsonst ist und für alle gleich. Ich danke dir aber auch für die Gaben, die du schenkst, und ich danke dir für den Platz, wo du jeden für uns einen bestimmten Platz vorbereitet hast, wo wir dich verherrlichen können, dich anbeten können, dich auch bezeugen können und auch zum Segen der Menschheit werden dürfen. So bitte ich dich darum, dass uns das gelingt, wo immer wir zu tun haben, und bitten dich um deinen Segen für den heutigen Tag und für die kommende Woche. Wir wollen dich verherrlichen, Herr Jesus Christus, du großer und gnädiger Gott. Amen.